Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
MC Samira in the house. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Okay. Ihr könnt die Mistgabeln und eure Fackeln alle wieder niederlegen. Es wird alles gut. Das ist nicht der offizielle...
Echt? Das ist nicht unser neues Intro?
Mit welcher Ernsthaftigkeit uns Freundschaften und Hörschaften gekündigt worden sind auf Grundlage der Beschallung letzte Woche. Ich weiß auch nicht, wie man sagt. Ich weiß es nicht.
Ich wusste nicht, ob ich mich freuen soll, dass der kleine Prank so gut geklappt hat und so viele Leute uns auf unterschiedlichsten Kanälen wirklich sozusagen an die Gurgel gehend davon abhalten wollten, diesen riesigen Irrtum, dieses größte Missverständnis in der Geschichte des Podcasts zu begehen und den Song dahingehend zu ändern. Oder ob ich mich ärgern soll, dass wir es nicht zum 1. April gemacht haben. Oder meinst du, da hätte es keiner geglaubt?
Mich hat es nicht so geärgert, denn wer ein langjähriger Verfolgender meiner Übermedientext ist, weiß, wie sehr ich 1. April-Pranks von Medienschaffenden hasse. Ich finde das in einer sehr unübersichtlichen Welt extrem anstrengend und unangenehm, wenn ich jetzt auch noch am 1. April die ganze Zeit darüber nachdenken muss, ob das jetzt eine echte Information ist oder nicht. Deswegen bin ich ganz happy, dass wir das vorher gemacht haben. Es hat auch eine schöne Unvorhersagbarkeit. Und keine Sorge, wir haben jetzt hier auch nicht den akustischen Kate Middleton gemacht. Wir wollten hier nicht unseren Sound irgendwie unbeholfen photoshoppen und haben euch jetzt mit diesen vier apokalyptischen Singer-Songwriter-Songs belästigen wollen. Es ist nur so, dass mein süßer Freund und liebenswertester Mensch auf der Welt gerade mit KI-generierter Musik rumexperimentiert und uns immer die schönsten Schlagerblüten zukommen lässt.
Vielleicht haben wir aus dieser fantastischen Quelle nachher auch noch ein goldenes Fundstück, so als Rausschmeißer. Weil ihr es ja so sehr mögt. Worüber reden wir denn heute nicht, Samira?
Wir sprechen heute nicht über den Bahnstreik. Wie ihr wisst, liebe ich Streik. Ich finde Streik toll, Streik ist wichtig. Wir sollten viel mehr streiken. Und es ist nicht wirklich für uns jetzt betrachtenswert, da jetzt noch weiter in die tiefen Geschichte des Bahnstreiks zu gehen oder des Streikens im Allgemeinen.
Obwohl wir selber davon betroffen waren. Also Samira fährt ja allein schon hobbymäßig dreimal die Woche einfach zwischen München und Berlin hin und her.
Zum Spaß.
Ja, weil das ist so Psychohygiene für sie, da kommt sie auch mal runter.
Butterkuchen.
Gute Kaffee. Ich musste zur Lit Cologne und kam dann auch nur mit dem Flixtrain wieder zurück, weil gestreikt wurde. Was interessant ist, es hat sich sehr angefühlt wie 1992 mit dem EC von Freiburg nach Hamburg zu fahren. Aber es ging auch. Also es hat funktioniert und ich finde, Arbeitskampf sollte man unterstützen und auch medial unterstützen. Ich finde es erstaunlich, wie ich momentan, weil ich ein Buch über Protest geschrieben habe, sind viele so Anmoderationen zu Interviews, gehen dann ungefähr so, Proteste gegen die AfD, Bauernproteste und jetzt auch noch der Streik bei der Bahn, geht Deutschland jetzt nur noch auf die Straße und ich so, wow, stopp, das eine ist ein Hund, das eine andere doch eher eine Katze, wollen wir sie nicht vermischen, deswegen reden wir heute nicht drüber.
Aber du hast das Thema schon eröffnet. Du hattest nämlich am Mittwoch deine Buchpremiere. Am Donnerstag ist dein neues Buch, Was ihr wollt, endlich in die Buchläden gekommen. Und damit an dieser Stelle erstmal ein Happy Release Day.
Herzlichen
Glückwunsch. Und wir hatten eine wirklich sehr schöne, ausgesprochen angenehme, tolle Veranstaltung, die sehr erkenntnisfördernd war, denn du hattest einen ganz tollen Überraschungsgast mitgebracht zu dieser Buchpremiere.
Ja, zu dem gleich mehr. Ich habe jemand nicht einfliegen lassen, sondern einfahren lassen, weil er fährt nur Zug aus den Niederlanden. Aber ich finde ja, Buchpremieren sind immer so ein spezielles Format. Ganz oft sitzen ja dann da zwei Leute auf der Bühne, also meistens diejenige, die das Buch geschrieben hat und eine Moderation. Das ist übrigens auch die Nummer 1 Frage, wenn man eine Buchpremiere macht. Dann heißt es immer, und wer moderiert dich? Was ich auch schon sprachlich, irgendwann, wenn wir mal unseren großen Sprachkritik-Podcast nochmal aufnehmen, dann würde ich nochmal reflektieren, warum es heißt, jemanden moderieren. Das klingt irgendwie so, wie jemand die Haare schneiden oder jemanden ignorieren. Und ich wollte das nicht, weil ich schon auf ein paar dieser Buchpremieren war und meistens finde ich es dann doch nicht so, entweder nicht so spannend wie das Buch, weil das kann ich ja lesen, dazu ist es ja ein Buch, oder das Buch ist überhaupt nicht spannend, dann kann ich mir die Buchpremiere sparen. Aber ich habe, und da passt dieser Ausdruck ausnahmsweise, den ich hasse, aber ich benutze ihn jetzt einmal, ich habe keinen Mehrwert. Ich habe über das Buch, was ich ja auch kaufen könnte, wie auch immer, klauen, keinen Mehrwert, wenn ich zu der Veranstaltung gehe, außer vielleicht jemand mal auch so zu erleben. Und ja, ich glaube nicht, dass ich so ein unfassbares Charisma habe oder so gut rieche, auch wenn es mal in meinem Wikipedia-Eintrag stand, dass man mich unbedingt jetzt erleben muss. Deswegen möchte ich dann gar keine so große Rolle spielen. Und deswegen haben wir das nicht so gemacht, dass jetzt zum Beispiel Samira mich moderiert, was sich alle immer wünschen, weil eigentlich wollen alle nur Samira erleben, was ich auch verstehen kann. Sondern dass Samira dankenswerterweise so ein bisschen eingeführt hat. Und dann habe ich das Buch so versucht zu erklären. Und dann gab es eben diesen Stargast. Aber was mir wichtig ist zu sagen, für mich an so einem Abend als Autor sind eindeutig, ist das Publikum der Star. Und ich weiß, das klingt jetzt wie so ein medientrainierter 22-jähriger Fußballer, der jetzt so nach dem Spiel sagen muss, die Mannschaft ist der Star und der Trainer entscheidet. Ist aber wirklich so. Also es ist so toll für mich, das macht eigentlich am allermeisten Spaß, es ist so toll, welche Leute dann einfach kommen. Also einfach Leute, die ich super finde, Leute, die ich nicht erwartet hätte, Leute, die sehr enge Freunde sind. Die waren auch alle da. Leute wie du natürlich, Leute, die wir auf unserem gemeinsamen Weg kennengelernt haben. So, und ich werde jetzt auf gar keinen Fall Name-Dropping in keinster Weise beginnen. Aber da steht dann so die Aktivistin neben der Journalistin, neben einem guten Freund von mir und sie unterhalten sich. Und das ist eigentlich für mich die beste Art, ein Buch in die Welt zu bringen, indem man so einen Raum schafft, wo sich Leute treffen. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich.
Ich werde jetzt dementsprechend in Anlehnung an das, was du gerade gesagt hast, nicht fragen, wo ein Publikum dich wann jetzt nochmal sehen kann, sondern andersrum gestellt, an welchen Orten und zu welchen Terminen wirst du das Publikum kennenlernen können?
Ich dachte gerade, warum können wir denn jetzt die Termine nicht einmal kurz sein?
Ich wollte es anders, Achtung, moderieren.
Ja, du hast mich anders moderiert. Also wir beide sind ja bei Katja Riemann am 25.03. in München zu Gast.
Stimmt, das ist quasi, wie
das
schön.
Das ist quasi ihr Abend mit ihrem tollen Buch Zeit der Zäune. Wir haben es empfohlen, aber so wie wir Katja kennen, wird man uns da auch erleben können. Und wir werden sicherlich auch über mein Buch sprechen. Das sei euch als Termin in München wärmstens empfohlen. Ich bin bei der Leipziger Buchmesse und zwar auf jeden Fall zu erleben bei Leipzig liest. Das kriegt ihr gegoogelt nächstes Wochenende. Und bei der Klimabuchmesse, die ist eine super fantastische, unabhängige Veranstaltung am Samstag, das weiß ich, um 17 Uhr. Und wenn ihr einfach, weiß ich nicht, meinen Namen und Buchmesse eingibt, da gibt es auch noch andere Termine, falls ihr in Leipzig seid. Das wäre jetzt mal, glaube ich, kurzfristig das.
Genau, und wenn es nur ansatzweise so schillernd und informationell bereichernd ist wie an dem Mittwochabend, dann würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn Friedemann bei euch in der Nähe ist, in irgendeiner Stadt, ihm auf jeden Fall einen Besuch abzustatten. Und ich wollte dich noch in Bezug auf die Veröffentlichung des Buches fragen, ob du schon krass negative Reaktionen hattest. Also Leute, die sagen, protestiere gegen dein Protestbuch.
Gegen ein Buch über Protest?
Ja.
Die lasse ich natürlich sofort verhaften. Das ist ja klar.
Sehr gut.
Nee, tatsächlich
Bayerisches
nicht.
Beispiel.
Also das Buch ist ja jetzt quasi gestern erschienen, wie wir hier aufnehmen. Da haben es natürlich noch nicht so viele Leute gelesen und können noch nicht so viel Kritik üben. Man hat ja immer, wenn man so ein Buch schreibt, hat man quasi den idealen LeserInnen und den super kritischsten LeserInnen, sozusagen den Shitstorm-Generatorin mögliche im Kopf und versucht so für Leute zu schreiben, dieses Thema einfach super interessiert und die einen mögen. Aber man versucht natürlich auch an die Front abzudichten, die einen vielleicht nicht mag und das Thema total blöd findet, damit die nicht so viel zu kritisieren haben. Und bei dem Buch hatte ich tatsächlich oft sozusagen ein Twitter der beiden Leserkategorien im Kopf, nämlich die Leute, die sich seit Jahren und Jahrzehnten unter großem persönlichen Einsatz engagieren und, weiß ich nicht, auf die Straße gehen, sich auf die Straße kleben, die auch die Theorie dahinter kennen und die einfach sehr gut informiert sind. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass am Ende gerade die Leute, die ich ja auch so ein bisschen unterstützen will oder deren Taktiken und Strategien ich ja auch so ein bisschen erklären will und wo ich ja immer wieder auch hier für Verständnis werbe und sage, ey, die haben sich schon was dabei gedacht, dass die dann sagen so, oh, jetzt kommt er, der Großautor mit seinem bescheuerten Podcast und meint, er müsste jetzt erklären, was bei uns da abläuft und er, ja so, wo war er? Er war noch nie in Paris, wir kennen ihn nicht, wir wollen ihn auch nicht kennen, weil er ist ein Theoretiker und ein Angeber und ein Bescheidwisser so und Da bin ich bisher sehr, sehr, sehr glücklich, dass die erstens sehr milde mit so einem Buch umgehen und ein paar von denen waren dann auch bei der Veranstaltung jetzt diese Woche und da war ich sehr erleichtert, dass die hinterher immer noch mit mir geredet haben. Aber dass die auch verstehen, das ist ein Sachbuch bei einem großen deutschen Publikumsverlag, wie man so sagt, also ein Verlag, der einfach Bücher für ein breites Publikum macht, in den Mainstream der Gesellschaft hinein, kann man sagen. Macht auch ein paar nischigere Bücher, was ich toll finde, deswegen bin ich gerne bei Ullstein, aber wenn man so ein Buch schreibt und es ist dann im Frühjahrsprogramm weit vorne und dann fährt man auf die Messe und so, dann kann man sich schon denken, da muss man also auch sozusagen von der 25-jährigen Aktivistin aus Leipzig bis hin zum 60-jährigen Zahnarzt aus Düsseldorf, muss man gucken, dass man schon für alle schreibt und das muss man breit halten und dann muss man vielleicht auch mit Beispielen arbeiten oder mit Referenzen, die die Leute verstehen. So. Und ich glaube, wir haben in Erzählende Affen damals, waren wir manchmal ganz schön weird und speziell, aber wir haben trotzdem immer wieder so, ne, mit so gesagt, hey, guck mal, Frodo Beutlin in Herr der Ringe, absoluter Mainstream-Blockbuster. Was erlebt der? So, da, was kann man daraus lernen, an wie eine Geschichte aufgebaut ist? Und dazu muss man sich quasi auch dazu muss man bereit sein, als Autor nicht elitär bis in die letzte Verästelung des Themas zu zeigen, was man alles Tolles weiß, sondern immer wieder zurückzutreten auf die Seite sozusagen des interessierten, aber bisher von dem Thema noch komplett unbeleckten Publikums und sagen so, hey, ich kann es auch einfach ausdrücken und ich kann euch auch Dinge näher bringen, die was mit eurer Lebenswelt zu tun haben, die ihr versteht. Ja, damit kann man natürlich auch grandios scheitern, weil es kann natürlich auch dünn werden und pseudo-informiert und nicht differenziert genug. Aber das ist immer so ein bisschen der Spagat. Und wenn dann, um deine Frage sehr lange zu beantworten, dann am Ende jemand kommt und sagt, das ist jetzt aber ganz schön allgemein gehalten oder hier hättest du ja nochmal mehr in die Tiefe gehen können, deswegen hasse ich jetzt dieses Buch, dann muss ich sagen, okay, damit muss ich leben. Mhm. Das ist einfach das Format Sachbuch zu einem Thema, das ja extrem heiß diskutiert wurde in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Mein alter Lieblingsspruch, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Und ich glaube auch, wenn alle Leute ein Buch oder einen Song oder einen Film mögen, wenn wirklich alle den mögen, dann stimmt irgendwas auch nicht. Man muss immer Leute auch verschrecken. Und natürlich steht in dem Buch auch viel von meiner eigenen politischen Einstellung und von meiner Sicht auf Systeme wie Politik und was falsch läuft und wo wir hin müssten, das natürlich kann ich mich nicht freimachen, davon will ich auch gar nicht. Und es gibt sicherlich Leute, die sagen, ja, das ist halt jetzt wieder so progressiver, linksliberaler, ja, Gutmenschen-Sprech. Dann finde ich, sterbe ich nicht daran.
Du hattest ja eben die niederländischen Aktivisten und Protestierenden Pepin zu Gast. Wie habt ihr euch gefunden? Wie hast du ihn akquiriert?
Also Pepin de Reus ist erstmal ein super Typ, weil er gekommen ist und erzählt hat von dem Protest in den Niederlanden. Und der ist Aktivist bei Extinction Rebellion.
Ah, okay.
Und ich habe einfach über deutsche AktivistInnen, also erstmal habe ich von dieser Geschichte gehört in den Niederlanden, über die wir jetzt noch sprechen, die uns Pepin mitgebracht hat. Und dann habe ich mit deutschen AktivistInnen darüber diskutiert. Weil die Frage war natürlich immer, hey, wenn die Niederlande so einen erfolgreichen Protest schaffen, wir sprachen auch im Podcast darüber, und die fossilen Subventionen erfolgreich tackeln, warum machen wir das in Deutschland nicht? So.
Ja.
Und da kann man natürlich hervorragend mit all diesen Leuten, die hier schon sehr lange sehr schlau protestieren, darüber diskutieren. Und irgendwann kam mein Gedanke, hey, warum fragen wir die Niederländer eigentlich nicht selber? Also so weit sind sie nicht weg. Und dann habe ich eben über die Buchpremiere nachgedacht und habe dann Kontakt in die Niederlande bekommen. Und dann hat er sich dankenswerterweise bereit erklärt, mit dem Zug herzufahren und uns eine halbe Stunde von diesem Protest zu erzählen. Und ich glaube, dir hat es ja auch sehr viel Erkenntnisgewinn gebracht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal den Blick zu lenken auf die Protestaktionen der Aktivistinnen in den Niederlanden, wo ich dann auch in der Recherche erfahren habe, dass eben über 1000 Menschen festgenommen worden sind und dass sie aber eben, um gegen die Subventionen für fossile Brennstoffe zu protestieren, das Blockieren der Straßen erfolgreich umsetzen und nutzen konnten als Protestform. Im Grunde ist da im Kleinen das ja erfolgreich umgesetzt worden, worüber wir auch im Podcast oft theoretisiert haben, wo auch sozialempirisch natürlich sehr viel so abzuholen ist, ne, in der Betrachtung, ob jetzt ein Protest wirksam oder nicht ist. Dort haben wir einfach eins zu eins eine Übersetzung. Dort können wir sofort sehen, es gab diese Vehemenz, auch die Protestresilienz, das Durchhaltevermögen, die Geduld und interessanterweise auch Maßstäbe, also ein verhältnismäßig kleiner Protest in Anführungszeichen, weil es war trotzdem eine Menge von Menschen, hat eine verhältnismäßig große Reaktion bewirkt, nämlich die Abschaffung der Subventionen für fossile Brennstoffe. Und darüber diskutieren wir seit 5 Jahren mindestens. Und das scheint immer die größte Herausforderung oder das größte Hindernis, eine sehr starke fossile Lobby, eine sehr starke Petrollobby, die natürlich ökonomische Interessen mit Zähnen und Händen verteidigen will. Und auf der anderen Seite ohnmächtige BürgerInnen, die nicht wirklich viele Hebel der Macht haben, um gegen diese große finanzielle und politische Kraft antreten zu können. Und dieser Erfolg einfach, also in meinem Kopf ist dann immer die Assoziation Asterix, Obelix und die Gallier, ist ja nicht nur ein demokratietheoretisch interessanter und empirisch oder soziologisch interessanter, sondern auch auf individueller Ebene emotional befriedigender. Also eine grimmige Genugtuung ist dann auch da und man sieht einmal einen Erfolg umgesetzt und das ist dann auch hoffnungsspendend. Deswegen war sein Vortrag und seine mitgebrachte Erzählung dessen, was sie da eben Tag ein, Tag aus geleistet haben, nämlich jeden Tag da zu sein und jeden Tag dann auch dieselben PolizistInnen wieder kennenlernen zu dürfen und ihnen zu sagen, wir sind auch morgen wieder da und übermorgen sind wir auch wieder da. Sehr inspirierend.
Ja, absolut. Es geht eben. Es funktioniert. Protest funktioniert in einem gewissen Kontext und unter gewissen Regeln. Ist es wirklich ein sehr gutes, simples Mittel. Und die haben ja dort, das Thema fossile Subventionen in den Niederlanden war erst gar keins. Das ist die erste Botschaft. Also sie haben sozusagen sich dieses Themas angenommen, weil sie gespürt haben, da liegt ein möglicher Sieg drin, da können wir was bewirken. Und am Anfang, sagt er immer so schön, wusste niemand, was fossile Subventionen überhaupt waren, erstens. Und zweitens, wie hoch sie sind, also was für ein Preisschild hängt dran. Und dann haben sie die Regierung, und das war so ein erster wichtiger Auslöser, und das fand ich auch sehr interessant, sie haben die Regierung in flagranti beim blatanten Lügen erwischt. Die Regierung hat nämlich dann gesagt, ach so, ihr wollt wissen, wie hoch die fossilen Subventionen sind, wir glauben so 4 Milliarden Euro. Und dann aus verschiedenen Quellen, ein ehemaliger Abgeordneter und so, verschiedene Leute haben dann irgendwann mal gesagt so, nee, ich glaube, die sind höher, wir rechnen da mal nach. Und dann war man erst bei 16 Milliarden geschätzt. Und dann musste die Regierung eben sich nochmal erklären und nach baute sich dann, und das ist ein interessanter Mechanismus von Protest, es baute sich nicht nur ein Missstand auf in den Köpfen der Leute, dass sie gesagt haben, oh, wir geben so viel Geld für fossile Subventionen aus, also Steuererleichterungen für Unternehmen, die im Endeffekt die Ökologie zerstören für alle, warum kriegen die die, sondern auf einer Metaebene auch die moralische Verletzung, die Regierung lügt uns an, wir haben das Recht, von denen ehrlich behandelt zu werden, werden wir nicht. Und Extinction Rebellion oder die Aktivistinnen haben da immer wieder dran gearbeitet, eben diese doppelte moralische Verletzung ganz klar in die Öffentlichkeit zu bringen, bis dann irgendwann die Regierung zugeben musste, es sind doch 36 bis vielleicht sogar 47 Milliarden Euro. So. Und dann hatte man natürlich ein sehr gutes Feld, wo man sagen könnte, okay, und das wollen wir jetzt nicht mehr. Ihr habt uns da angelogen, das ist eh viel zu viel Geld. Jetzt blockieren wir. Und am Anfang waren die wirklich, du hast es gesagt, sehr wenige. Die saßen mit 7 Leuten teilweise da und haben gesagt, wir gehen hier nicht mehr weg, wir blockieren das Ministerium, bis ihr was mit diesen Subventionen macht. Und am Ende wurden teilweise bis zu 1800 Menschen am Tag verhaftet. Insgesamt waren aber nur 25.000 Menschen wirklich an diesem Protest beteiligt. 25.000 von 17 Millionen NiederländerInnen, könnt ihr euch jetzt ausrechnen, 0,01 so ungefähr Prozent. Das zeigt mal wieder, wenn der Fall klar genug ist und man gut organisiert ist, weil die haben sich dann immer abgewechselt, die haben so Teams gegründet und die einen haben was zu essen besorgt, die anderen haben sich da hinblockiert, dann wurden die verhaftet, dann war klar, morgen haben die mal Pause, dann kommen die anderen. Und man durchhält, dann kann Protest echt wie magische Kräfte entwickeln. Und er muss gar nicht so beliebt sein, weil das war die zweite Zahl, finde ich, die Pöppin mitgebracht hat, die ich nie wieder vergessen werde. Es haben dann auf dem Höhepunkt dieser Proteste vergangenen September, Oktober zwar 75% der NiederländerInnen in einer Umfrage dafür gestimmt, dass man diese fossilen Subventionen abschafft oder zumindest sehr genau überprüft, was dann auch passiert ist. 75% waren also inhaltlich ihrer Meinung, aber nur 13% haben die Art des Protestes gutiert und haben gesagt, ja, ist auch richtig, dass die blockieren. Das heißt, die hatten in der Protestform die große Mehrheit der Bevölkerung gegen sich, weil eine Straße blockieren ist halt eine unpopuläre Maßnahme und wir kennen das von den Umfragen zur letzten Generation. Es war aber egal. Das ist so, das finde ich so interessant. Du musst gar nicht, Protest muss gar nicht beliebt sein. So, das war auch eine meiner wichtigsten Erkenntnisse fürs Buch. Protest muss im Gegenteil nerven und stören, sonst wirkt er nicht. Aber er muss an der genau richtigen Stelle stören, inhaltlich, moralisch, auf der Sachebene wie auf der Metaebene. Er darf da nicht weggehen und er braucht auch eine gewisse Symbolkraft. Und das hatten die dort auch, weil sie die Straße zwischen dem Ministerium, was für Klimaschutz zuständig ist, und dem Parlament blockiert haben. So, und das ist natürlich ein symbolträchtiger Ort zu sagen, wir gehen sozusagen ins Herz der Demokratie und wir gehen hier nicht mehr weg. Wir lassen den Fluss zwischen diesen beiden Institutionen nicht mehr zu, bis ihr was gemacht habt.
Werbung. Friedemann, für den Fall, dass du irgendwann mal in die Situation kommen solltest, nicht mehr arbeiten zu können, was persönlich richtig schlimm wäre, also für die Welt, aber auch für mich, hast du da vorgesorgt? Was würdest du machen? Was würde passieren?
Ja, du ertappst mich mal wieder, weil ich mache mir darüber auch manchmal Gedanken, weil wir ja nicht nur alle in unserem Umfeld Menschen kennen, die Burnout haben, die chronische Symptome haben, die eine Weile einfach nicht mehr arbeiten können. Mir kann das natürlich auch passieren, niemand ist gefeit. Sondern weil ich auch gelesen habe, dass im Laufe des Lebens jeder Vierte mindestens einmal berufsunfähig wird, wenigstens für eine Zeit. Und deswegen wäre natürlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung wahrscheinlich schon eine gute Sache. Die zahlt dir nämlich dann monatlich eine Rente, wenn du nicht arbeiten kannst, also bevor du sozusagen altersmäßig in die reguläre Rente eintrittst, sondern wenn du zum Beispiel krank bist. Und deswegen ist eine sogenannte BU eine gute Sache.
Jetzt ist die Frage, wie findet man die richtige Berufsunfähigkeitsversicherung für einen? Das ist nämlich ziemlich unübersichtlich und ja auch irgendwie ein bürokratischer Prozess. Aber die Clark-ExpertInnen helfen dir dabei. In der App von Clark kann man nämlich diese per Videocall, per Telefon, per Chat oder per Mail kontaktieren. Sie beantworten alle Fragen diesbezüglich und das Gute ist, weil Clark zu keiner Versicherungsgesellschaft gehört, beraten dich diese Expertinnen immer komplett unabhängig und in deinem Interesse.
Du kannst dir jetzt einfach die kostenlose Clark-App herunterladen und wenn du zwei bestehende Versicherungen hinzufügst, dann bekommst du da einen 30-Euro Shopping-Gutschein, den du bei vielen großen Online-Plattformen einlösen kannst. Du kannst ihn aber natürlich auch spenden. Das Ganze funktioniert einfach mit dem Code PowerPlay. 34 und alle Informationen packen wir auch nochmal in die Shownotes.
Werbung Ende. Herz der Demokratie ist ein fantastischer Ausdruck und die perfekte Überleitung zu dem zweiten Thema, über das wir heute nämlich sprechen wollten. Die BR-Recherche, die festgestellt hat, dass 100 MitarbeiterInnen aus dem rechtsextremen Spektrum für die AfD im Bundestag arbeiten. Der Bayerische Rundfunk hatte zusammen, also das Team bestand aus Julia Bartel, Arne Meyer-Fünfiger, Alexander Nabert, Sami Kamis und Maximilian Zierer. Und die haben tatsächlich in einer sehr interessanten händischen Recherche, und für genauere Details würde ich gleich den Tagesschau-Podcast in den Shownotes verlinken, der ist sehr interessant, eine halbe Stunde, wo Alexander Nabert genau erklärt, wie sie da irgendwie vorgegangen sind. Aber zusammengefasst haben sie sich im Bundestag anhand der Mitarbeiterbüros, anhand der Abgeordneten, die dort tätig sind, angeschaut, wie viele rechtsextreme MitarbeiterInnen haben die 78 Bundestagsabgeordneten der AfD. Und als Grundlage, also der Definition nach, was ein rechtsextremistischer Mitarbeiter wäre, jemand, der auf dem rechtsextremen Spektrum zu verorten ist, haben sie sich Organisationen angeschaut, die vom Verfassungsschutz als offiziell rechtsextrem eingestuft worden sind. Das sind dann Verbände, Burschenschaften, Initiativen, natürlich auch Medien oder eben publizistische Verlängerungen der AfD-Arbeit. Und haben geguckt, wo die Netzwerke der jungen Rechten besonders virulent sind und dann eben geguckt, wo sind Menschen, die auch gleichzeitig für die AfD arbeiten, meint im Bundestag, im Parlament mit drin sind. Und das ist auf mehreren Ebenen sehr bemerkenswerte und wichtige Recherche. Natürlich war die Überraschung jetzt nicht die allergrößte, muss ich zugeben, als gesagt worden ist, die Redenschreiber oder die Zuarbeiter oder die BüroleiterInnen der AfD sind auch zufällig dann gleichzeitig beispielsweise bei der als rechtsextrem eingestuften jungen Alternative der Jugendorganisation der AfD vorzufinden oder eben in bekannten der Organisation 1%, was ein rechtsextremes Vernetzwerkungssystem ist sozusagen, was eben auch Menschen mit rechtsextremen Tendenzen zusammenbringt. Dennoch ist es wichtig, einerseits, dass das einmal systematisiert erfolgte. Also wir haben eine konkrete Zahl, 78 Bundestagsabgeordnete und 100 Mitarbeiter aus dem rechtsextremen Spektrum, dass wir wissen, wie das Geld, welches den Bundestagsabgeordneten als Budget mal zur Verfügung steht, für ihre MitarbeiterInnen jetzt verwendet wird, nämlich für die Finanzierung von der Akquise weiterer Rechtsextremisten und welches Sicherheitsrisiko auch für die Bundestagsabgeordneten eigentlich gerade da ist, weil diese MitarbeiterInnen haben natürlich alle Zugangsdienstausweise, die ihnen ohne größere Kontrolle erlauben, in den Bundestag ein- und ausgehen zu können. Und auch das ist, also wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, das sind Menschen aus dem rechtsextremen Spektrum, die mit Neonazis zusammenarbeiten, die mit vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Organisationen verbandelt sind, die so Sachen wie Tag X vorbereiten, die sich selber als neue Rechte wahrnehmen und von einer Attacke auf die Homogenität der deutschen Bevölkerung, dem großen Bevölkerungsaustausch fabulieren. Diese Menschen können ein- und ausgehen in das Herz der Demokratie, in den Deutschen Bundestag. Und das, glaube ich, einmal übrigens auch vom Bayerischen Rundfunk, der jetzt auch nicht so bekannt ist, vielleicht für irgendwie eine politisch zu rote oder grüne Orientierung, in Anführungszeichen, auf schwarz auf weiß zu haben, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Warst du denn, ich habe jetzt so getan, als sei es nicht überraschend, aber was war dein Gefühl, als du das erfahren hast?
Es ist total langweilig, finde ich, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und gleichzeitig zu sagen, ich bin aber nicht überrascht. Da muss man sich eigentlich entscheiden, dass die AfD rechtsextreme und teilweise bekennende Neonazis beschäftigt. Das wussten wir, wussten jetzt das Ausmaß nicht so ganz genau. Zum Beispiel im Zuge der Korrektivrecherchen sind da auch wieder ein paar Namen aufgetaucht. Ich würde mich sozusagen an einer anderen Stelle echauffieren, aber dazu gleich mehr. Man muss sich nochmal vergegenwärtigen, und das würde ich mit einem Namen machen, der eben auch bei diesem Treffen, was die Korrektivrecherche dann berichtete, dabei war. Und das ist ein gewisser Mario Müller, sein Wikipedia-Eintrag, und der steht nur stellvertretend für viele, viele andere. Also es ist jetzt nicht nur ein fauler Apfel, sondern es sind wirklich an die 100. In seinem Wikipedia-Eintrag steht hinter seinem Namen, Klammer auf, Neonazi, Klammer zu. Wie eine Berufsbezeichnung, weil er sie sich auch selber gibt. Er bezeichnet sich selber, das Zitat ist verbrieft, als gewaltbereiten Neonazi. Und er setzt, was den Kampf gegen Linke angeht, auf, Zitat, zwei Waffen, Gewalt und Medien. So steht es verbrieft in seinem Wikipedia-Eintrag. Er ist mehrfach bestraft, auch wegen, also verurteilt und rechtskräftig verurteilt, wegen rechtsextremen Gewalttaten. So, das ist sozusagen der absolut stereotype Gegner unserer Demokratie, der zu undemokratischen, zu justiziablen Mitteln greift, um die Demokratie anzugreifen, um zum Beispiel Linke, die ihm nicht passen, gewalttätig anzugreifen. Und der arbeitet für einen AfD-Abgeordneten. Mario Müller selber kommt aufgrund seiner Vorstrafen nicht mehr in die Liegenschaften des Deutschen Bundestages. Das sagte zumindest die Pressestelle vergangenes Jahr mal, als die Taz gefragt hat, kann der eigentlich da rein und rausgehen? Das ist jemand, den wir von unseren Steuergeldern finanzieren. So, und davon gibt es mehrere in unterschiedlichsten Abstufen. Leute, die vielleicht nicht tatkräftig gewalttätig werden, aber die, wie du sagst, einfach rechtsextrem sind und die dann diese Zugänge haben. So, das muss man nochmal einmal ganz kurz feststellen. Und dass wir darüber jetzt nochmal neu diskutieren, muss eine Recherche offenlegen. Nach 7 Jahren AfD im Bundestag. 7 Jahre lang können diese Leute schon eben Neonazis und Rechtsextreme einstellen und die gehen da ein und aus. Und wenn man mit Bundestagsabgeordneten spricht, dann erzählen ganz viele, auch Leute aus der Union, aus der FDP, also aus allen möglichen Parteien, wie sehr die AfD die Atmosphäre vergiftet hat. Und zwar nicht nur im Parlament, also durch Reden und durch dieses höhnische Gelächter und durch Abwesenheit bei Holocaust-Gedenkstunden und so weiter, sondern generell auch einfach auf den Fluren, im Aufzug, im Abgeordnetenhaus, auf den Etagen, wo die Büros sind, dass man einfach merkt, dass da ein anderer Schlag Leute da ist und dass da Leute da sind, die das ganze System verächtlich machen und von innen heraus vergiften und zerstören sollen. So. Und jetzt kommt diese Recherche. Also das ist allen völlig klar, was da passiert. Und jetzt kommt diese Recherche und dann sagt Karin Göring-Eckardt von den Grünen, die Bundestagsvizepräsidentin, wird zitiert in diesem Beitrag, man müsse, das zitiere ich jetzt den Beitrag, man müsse überlegen, ob Verfassungsfeinde, die im Bundestag arbeiten, weiterhin aus Steuergeld bezahlt werden sollten. Ich wiederhole, man müsse überlegen, ob Verfassungsfeinde, die im Bundestag arbeiten, weiterhin aus Steuergeld bezahlt werden sollten. Jetzt kommt das wörtliche Zitat von ihr, das sollten wir ändern, das können wir nicht einfach so laufen lassen. Zitat Ende. Und Samira, mir fällt dazu nichts mehr ein, was man in einem Podcast sagen kann. Die arme Frau kriegt es jetzt ab, weil sie sich in diesem Beitrag geäußert hat. Das ist ja nur stellvertretend. Es ist ihr Job als Bundestagsvizepräsidentin, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Das geht aber jeden einzelnen Menschen an, der in Deutschland sein Geld mit Politik verdient. Vom Bundeskanzler bis zum letzten Praktikanten in einem Abgeordnetenbüro. Man kann nicht nach 7 Jahren AfD jetzt auf einmal aufwachen, weil der BR diese Recherche gemacht hat und sagt, da sollten wir wirklich etwas dagegen tun, dass fucking Neonazis aus Steuergeldern bezahlt werden. So, und da finde ich es wirklich erschreckend, wie wehrlos und zahnlos und manchmal auch komplett ahnungs- und beteiligungslos die sogenannte wehrhafte Demokratie diesem Problem gegenübersteht. Das kann ja nicht sein, dass jetzt wieder eine journalistische Recherche, die grundsätzliche Arbeit von Politik und Behörden machen muss. So, wann, was muss denn noch passieren, dass wir endlich mal aufwachen? Alle. So, und wenn man mit den Leuten spricht, die im Bundestag arbeiten, und tatsächlich in letzter Zeit habe ich sowohl mit einem Praktikanten gesprochen, als eben auch mit Bundestagsabgeordneten selber, die sind sich da auch alle einig. Also die sehen das Problem ja jeden Tag, wenn sie zur Arbeit gehen. Aber eine Übersetzung in politische Handlung oder wenigstens eine Debatte ist überhaupt nicht passiert. Und dann muss man sich schon fragen, was das eigentlich für eine kognitive Dissonanz ist. Und für ein vorauseulender Gehorsam kann man echt Timothy Snyder on Tyranny zitieren. Das Handbuch sozusagen gegen den Neofaschismus. Ergebt euch nicht im vorauseilenden Gehorsam. Ja, lasst es nicht einfach zu, dass diese Leute die Möglichkeiten, die ihnen die Demokratie jetzt leider bietet, sie von innen zu zerstören, einfach nach Belieben ausnutzen, weil ihr quasi schon aufgebt, bevor ihr überhaupt angefangen habt zu kämpfen. So, diese erlernte Hilflosigkeit muss jetzt beendet werden, wie auch immer, durch Öffentlichkeit, durch Protest. Ich meine, da gehen Millionen Deutsche auf die Straße gegen die AfD. Und 2 Monate später kommt raus, dass die wirklich im großen Maß Neonazis beschäftigen. Und dann sagt die Bundestagsvizepräsidentin, das sollten wir ändern. Mhm. Das ist doch ein Offenbarungseid für die gesamte Arbeit, die man in den letzten Jahren gemacht hat. Man hat doch beide Augen und beide Ohren, wie es geht, nur zugemacht. Und die eigene Verantwortung dafür scheint vielen Abgeordneten immer noch überhaupt nicht klar. Ich hatte einen Fall, von dem ich nicht weiter erzählen kann und möchte, wo es eben auch um die Frage ging, wo lässt man die AfD in welche Räume? Und da gab es sehr fruchtbare Diskussionen und da hat sich dann auch was bewegt. Wir erinnern uns an die Berlinale, da hat sich ja dann auch was bewegt. Aber man muss wirklich offenbar ganz kleinteilig und immer wieder an jeder Stelle neu auch politischen MandatsträgerInnen klar machen, dass sie in der Verantwortung sind und dass sie nicht verweisend auf ein Wahlergebnis und auf Sitze, die diese Partei dann im Bundestag hat und auf gewisse Abläufe und politische Gepflogenheiten und natürlich das Recht eines Abgeordneten, Leute einzustellen und bezahlen, wen er bezahlen will, sich darauf zu berufen und zu sagen, ja, wir haben die Regeln nicht gemacht. Wir haben die Regeln gemacht. Wir machen unsere Demokratie. Und wenn Neonazis von Steuergeldern bezahlt werden und im Bundestag ein- und ausgehen, dann sollten wir die Regeln vielleicht ändern.
Um das in ein Verhältnis zu setzen, die AfD bekommt pro Jahr 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um genau diese MitarbeiterInnen unter anderem eben zu finanzieren. Das heißt, was wir täglich machen, während wir arbeiten gehen und Geld bekommen in irgendeiner Form und dann Steuern zahlen, ist es im Endeffekt am Ende des Jahres eine AfD dabei unterstützen, wie sie Strukturen ermöglicht und generiert, die das Akquirieren weiterer Rechtsextremisten in den Bundestag hinein erlaubt und ermöglicht. Wir finanzieren das Funktionieren unter anderem der neuen Rechten in Deutschland mit dieser aktuellen Situation. Und das ist, was mich, glaube ich, am meisten erschüttert, dass ich nichts gerade dagegen tun kann für Neonazi-Gespräche, die dann irgendwie auf dem Fußballplatz geführt werden oder so, oder im Verein oder in irgendeiner Burschenschaft, zu bezahlen. Mhm. Und das ist, was mich, glaube ich, am allermeisten umtreibt und wütend macht. Und es ist, wie du sagst, wenn eine gelernte Hilflosigkeit zu auch einem toten Winkel in der Wahrnehmung dessen führt, was jetzt überhaupt möglich und geboten ist. Also so sehr drin im institutionellen Apparat zu sein, dass man, weil man plötzlich nicht mehr die Möglichkeit hat, aufzuzoomen und von außen auf das System zu schauen, denkt, man sollte es mal ändern, man sollte etwas hier irgendwie an der Situation anders machen und vergisst, dass man genau an der Situation oder genau an den Hebeln ist, um diese Situation zu ändern. Ein anderes Beispiel, du hattest Mario Müller genannt, ist Frank Pasemann. Das war jemand, der war früher selber ein Bundestagsabgeordneter der AfD bis 2019 oder 2020. Und der wurde von der AfD ausgeschlossen, aufgrund von Antisemitismus, aufgrund von, wie sie sagen, parteischädigendem Verhalten. Das heißt, dieser Mann war selbst der AfD zu krass, zu rechtsextrem. Und dieser arbeitet jetzt nach wie vor im Bundestag für einen anderen AfDler. Er hat seinen Weg wieder reingefunden. Mhm. Das nur um zu sagen, die AfD holt die Leute wieder zurück und rein, die sie für zu krass halten, für zu rechtsextrem. Und diese kleine Personalie, eine von vielen, hat mir vergegenwärtigt, warum diese Recherche auch deshalb nochmal so wichtig ist, weil sie die Strukturalität dieses Ausbaus sichtbar macht. Da geht es nicht um einen Extremisten, der dann als Büroleiter entdeckt worden ist und der klassische Einzelfall, der dann irgendwie heraufbeschworen wird, sondern es geht um ein Netz, bestehend aus einem verlängerten Arm in Form einer Publikative, wie beispielsweise die Secession oder der Antaios Verlag, wo die Verbindungen reinreichen. Es geht um die Jugendakquise in Form der jungen Alternativen. Es geht um eben die sportlichen Belange. Es geht um das Zusammenführen und das Vernetzwerken von Leuten. Es geht darum, strukturell einen braunen Apparat mithilfe von Steuern zu bauen, zu kultivieren und aufrechtzuerhalten. Und wenn das nicht erkannt wird, also was sollen wir denn dann noch erkennen? Also wo geht, also was soll, also das ist, glaube ich, was mich dann so ein bisschen wütend und ratlos zurücklässt. Und meine einzige Mini-Mini-Hoffnung, und das zeigt ja schon, wie niedrig dann meine Maßstäbe sein müssen offenbar, ist, dass jetzt diese ganze Aufdeckungsrecherche vom BR, aber auch vom Korrektiv jetzt dazu führen, dass zum Beispiel beim Verfahren in Münster, das ja jetzt gerade stattfindet in Bezug auf die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz als rechtsextrem, zugunsten des Verfassungsschutzes erfolgt. Also dass die Einstufung als rechtsextrem nun erfolgen wird. Da hat die AfD jetzt sehr lange gegengeklagt, macht es nach wie vor, verzögert das aktuelle Verfahren übrigens mit sehr viel protokollarischer Sabotage, also Prozesse, die eigentlich schneller gehen müssten, die auch zum Beispiel dann vielleicht ein Parteiverbotsverfahren schneller ermöglichen würden, werden jetzt durch die AfD und ihr Auftreten in Münster vor Gericht willentlich verlangsamt, verlängert, sabotiert und behindert. Und vielleicht noch letzte Fußnote dazu, es ist eine Frechheit, dass sie in der Berichterstattung sich die ganze Zeit damit rausreden, nicht rechtsextrem sein zu können, weil sie jetzt in Münster die 4 AfDler zusammengekarrt haben, die einen Migrationshintergrund haben und da sitzen müssen und sagen, oder nicht müssen, sie sitzen ja freiwillig da, aber da sitzen und sagen, nein, die kann ja nicht rechtsextrem oder rassistisch sein, denn wir haben nie Rassismus in der AfD erfahren und wir haben ja einen Migrationshintergrund. Also der Grad an strategischer Tokenisierung von Menschen und der Grad an Bullshitterei, die von Seiten der AfD erfolgt, die übrigens die BR-Recherche auch als eine koordinierte Kampagne beschrieben hat gegen die AfD. Also das ringt mir wirklich so eine Empörung und so eine Wut und so einen Malmen meiner Zähne ab. Aber das nur um zu sagen, trotz der Ohnmacht, die ich jetzt in Bezug auf die BR-Recherche spüre, weil ich denke, haben die amtierenden Politiker in den Ernst der Lage für sich nicht genügend durchdrungen, als dass sie wissen, was sie jetzt tun und leisten könnten. Zumindest ist das Verfahren in Münster ein kleiner Lichtblick, an den ich mich jetzt so ein bisschen hoffnungsvoll klammere. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich habe es wieder vergessen. Man vergisst Sachen so schnell. Aber wir hatten auch die Situation, dass unser Verfassungsschutzpräsident selbst ein Rechtsextremist ist. Das hatten wir ganz lange. Und ich weiß auch nicht, was ich jetzt mit dieser Information mache, aber irgendwie kommt alles an dieser Stelle in meinem Herzen zusammen.
Sehr erfreulich, Samira, finde ich aber demgegenüber das Kino gerade. Warst du schon in dem zweiten Teil von Dune eigentlich?
Ich war eineinhalb Mal drin.
War es so gut oder so schlecht?
Ich war das erste Mal, war ich mit meiner Mutter drin und die Soundkulisse im Kino war so laut. Und ich will wirklich nicht militant wirken, aber ich bin, was meine Kinorezeptionssituation angeht, echt streng. Also überall versuche ich so diplomatisch und kulant und verständnisvoll wie möglich zu sein. Aber im Kino ist eine andere Samira. Da bin wäre ich richtig sauer, wenn irgendwie super laut neben mir gesprochen oder von mir irgendwie gehandy-swiped wird oder so. Und als ich am Freitag im Matheser war in München, es war einfach so unfassbar laut, dass ich den Film einfach nicht genießen konnte. Ich brauche die Immersion. Ich brauche wirklich das volle Reinfallen in die Welt, die mir dort geboten wird. Und gerade bei Dune, also insbesondere einem so visuell opulent und klug erzählten Film, war ich umso saurer, dass da nicht mit dem gebotenen Respekt vor der Bildgewalt, die wir da gerade sehen, im Kino agiert worden ist, sondern irgendwie die ganze Zeit irgendwie so, Timothée Chalamet, oh mein Gott, er ist so süß. Ich habe gestern irgendwie so Gossip über Timothée Chalamet in einem Ohr und das ist alles von Star Wars geklaut, auf der anderen Seite, auf dem linken Ohr und vorne die Familie, die sich untereinander eben erklärt, wer wann, warum, aus welchem Haus stammt und so, dass ich dann nach der Hälfte mit meiner Mutter gegangen bin. Und es hat mir das Herz gebrochen. Ich will nie früher aus dem Film rausgehen, vor allem nicht einen, den ich so gerne sehen wollte und den ich bis dahin auch sehr mochte. Und wir haben dann einen zweiten Versuch, ich und mein Freund, gestartet an einem Tag, wo einfach weniger Menschen da waren. Haltet mich mit, bitte nicht für einen Kinosnob, aber ich kann mich einfach nicht konzentrieren auf den Film und ich will doch den Film genießen können. Ich kann es einfach nicht. Ich bin dann sehr aufmerksam.
Ich verstehe dich völlig. Vor allem bei diesem Film, wo ja wirklich, das ist einfach ein Epos. Und da gibt es einfach so fantastische Bilder wieder und große Momente. Als ich im Kino war, wurde ganz zum Ende, das will ich jetzt nicht spoilern, aber mit gutem Grund gab es einmal so ein What the fuck-Moment, weil es einen gewissen Twist gibt, den, glaube ich, viele Leute inklusive mir nicht unbedingt kommen sehen, weil es jetzt auch nicht völlig, er ist doch sein Vater, so Luke-mäßig, aber es gab so einen Moment, wo viele Leute dann doch so sozusagen sehr stimmhaft Luft eingesogen haben. Das war aber lustig eigentlich, weil sich alle verbunden fühlten. Und ich hatte mehrere Momente, vor allem in der Mitte, muss ich sagen, wo ich wirklich, also ich war wirklich so bewegt von diesem Film. Ich war erstens die ersten anderthalb Stunden in einem Tunnel, wie in einer unfassbar schnellen Achterbahn, die dich so reinsaugt, wo du so völlig vergisst, dass du in der Achterbahn bist. Und es war so ein gutes Tempo und dann, das kann man ja schon sagen, glaube ich, dann küssen sie sich zum ersten Mal im Sonnenuntergang auf der Sanddüne. Oh, da bin ich wirklich, ich bin geschmolzen wie ein Eis in genau dieser Sonne. Die war wahnsinnig.
Wirklich
die war
einer der schönsten Kussszenen, die ich gesehen habe. Die Art, wie es eingeleitet wird, die Art, wie es gespielt wurde und die Art, wie es gefilmt und kadriert wurde. Es war so ganz fein und es war interessant, weil ich danach noch diese Szene mit nach Hause getragen habe und dann herausgefunden habe, dass es meinem Freund genauso ging. Oh. Er fragte dann mich, schaffen wir es zu pinpointen, was genau der Aspekt war, der es so gut gemacht hat? Was die Art, wie es inszeniert war, was die Leichtigkeit, mit der plötzlich dieser Kuss entstand? Wir haben noch keine wirklich befriedigende Antwort, aber genau das ist vermutlich die Antwort, nämlich alles zusammen und dann noch das Villeneuve'sche Plus X, was einfach schafft, diese ganzen Komponenten, Musik, Bild, SchauspielerInnen und Geschichte so virtuos zusammenzubringen.
Ich habe eine These. Ich wollte eigentlich mit dir natürlich mehr über die politischen Dimensionen dieses Films sprechen, aber das ist völlig egal. Das ist unser Podcast. Wir dürfen auch über Küsse sprechen, wenn wir wollen. Ich habe eine These, weil ich nämlich während ich emotional 110% involviert war in diese Liebesgeschichte zwischen den zwei Hauptfiguren, war ich gleichzeitig natürlich noch ein bisschen auch ein erzählender Affe, und dachte so, wow, was macht dieser Film gerade, dass ich so involviert bin? Und meine These ist, erstens, wie du auch schon gesagt hast, ist der Aufbau, es ist die Hinleitung zu diesem Kuss, weil wir natürlich die ganze Zeit wissen, dass sie sich kriegen werden und dass ihre Liebesgeschichte quer über die Kulturen und so weiter, es ist natürlich das Ding dieses Films auch, was den Film so stark macht. Und gleichzeitig versucht Villeneuve nicht uns in die Irre zu führen, sondern es ist von Anfang an klar, weil es soll so sein, es ist Teil der Bestimmung, die da gerade abläuft, an die man glauben kann oder nicht, so wie man auch an Liebe glauben kann oder nicht. Man kann sagen, es ist Schicksal, ja, wir sind füreinander bestimmt oder auch nicht, ist völlig egal, aber er gibt uns auch Hinweise, was bei ihnen gerade passiert, warum. Denn in ein oder zwei Szenen vorher umarmen sie sich, glaube ich, auch so zum ersten Mal. Und der Film zeigt uns, wie sie, was das für ein Moment für sie ist, noch ein schüchterner Moment, wie sie sich riechen. Und bleibt kurz bei den Figuren, wie sie in dieser Umarmung für eine halbe Sekunde zu lang bleiben und sich anlächeln. Aber sie sind in der Öffentlichkeit, sind Leute dabei. Und da wissen wir schon, dass sie sich gleich küssen werden. Wir wissen es schon. Es kann nicht anders sein. Und wir alle erinnern uns an Momente in unserem Leben, wo wir jemanden umarmt haben, wo wir wussten, diesen Menschen werde ich küssen. Es gibt kein anderes Szenario und es wird groß. Und deswegen sitzen sie nachher auf dieser Sanddüne und es ist eigentlich eine kitschige Szenerie auf eine Art, weil sie sitzen auf dieser Düne, ich glaube, die Sonne geht unter, es ist dieser Planet, der in seiner ganzen Unwirtlichkeit und gleichzeitig in seiner großen Schönheit ja titelgebend ist. Es heißt ja Dune, der Wüstenplanet. Und um dessen Schicksal es geht, stellvertretend für einen größeren Kampf um Gerechtigkeit und um Underdogs gegen die bösen Ausbeuter und so weiter. Aber sie sitzen in diesem Moment da und es wird nicht mehr geflirtet. Es ist kein Spiel mehr. Es ist völlig klar, was jetzt passiert. Und das hat es für mich so groß gemacht, weil das für mich eine filmische Verdeutlichung war, dieser einen Kraft, gegen die wir keine Chance haben und gegen die nichts eine Chance hat, verdichtet in diesem Moment, von dem wir wissen, er ist zerbrechlich und es werden andere Momente kommen und es wird ein großer Kampf werden. Und die Frage ist, kann diese Liebe, die in diesem Moment endgültig manifestiert wird, kann sie bestehen und ist sie wirklich stärker als alles das an böser Kraft, die wir vorher gesehen haben? Und das ist einfach universell. Das ist einfach Menschsein.
Absolut, was du sagst, weil in dieser Szenerie, auch auf der Düne, in der kompletten Vegetationslosigkeit, es wirklich war, und interessanterweise heißt die Figur, die Zendaya spielt, Chami, also Frühling in der Wüste, war es, als würde man zwei Blumen für eine Sekunde beim Aufblühen zuschauen dürfen, in einem wirklich sonst komplett ja unwirklichen und unwirtlichen Welt. Und ich glaube, dass diese Zartheit und diese Zerbrechlichkeit, der man dann da auch beiwohnen durfte, die hat es so kostbar gemacht, dass man wirklich ergriffen war von der Wichtigkeit und der Größe dieser kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Geste. Und ich glaube, das ist auch emblematisch für, wie der Film insgesamt mit Mythen umgeht, also auch dem Topos des Auserwählten, des religiösen Führers, das Konzept einer religiösen Erzählung, um Menschen zu mobilisieren. Also natürlich habe ich, weil du gerade auch die erzählenden Affen zitiert hast, auch oftmals dann die Mythenbrille und die erzählende Affenbrille aufgesetzt und dachte, sie nutzen die emotionale Wirksamkeit von narrativer Transportation und von der Geschichte einer göttlichen Auserwähltheit sehr effektiv im politischen Kampf, um Menschen zu mobilisieren gegen die, in diesem Fall, Besatzungsmacht. Und gleichzeitig bei aller Dekonstruktion von diesem Topos, ne, des Auserwählten und der eine Held, der heimlich adelig ist beispielsweise, der versteckte Königssohn, das ist auch eine alte Geschichte, der dann aus dem Exil zurückkehrt, um dann seinen Platz in der Gemeinschaft einer Spitze natürlich wieder einzunehmen. Also wirklich alter Topos. Bei aller Dekonstruktion traut es sich dann aber trotzdem, eine große Mythenerzählung anzubieten. Also es wird nicht in einer Form dekonstruiert, dass man Angst vor der Größe hat. Und diesen Kniff oder diese Kombination, also einerseits die Kritik am Mythos und an der Mythenbildung bei gleichzeitiger Darstellung eines modernen Mythos oder beim Schaffen eines modernen mythischen Films, einer Saga, das fand ich sensationell, weil beides für mich total funktioniert hat. Ich war einerseits in einer Lawrence of Arabia-haften Awe-Situation, dass ich die ganze Zeit staunend auf diese großen Bilder, auf diese Epik, auf diesen Mythos, der mir da präsentiert wird, geschaut habe. Und gleichzeitig war ich dankbar, dass aber natürlich alles hinterfragt wird. Und gleichzeitig war auch dankbar, dass der Protagonist die ganze Zeit den Ruf des Helden verweigert und ihn erst dann annimmt, wenn es sich strategisch für ihn anbietet, aber nicht aufgrund einer Prophezeiung, sondern weil es die notwendige Handlung ist, die jetzt zu tun ist aus seiner Figurenentwicklung heraus.
Ja, das ist wirklich sehr interessant und eigen an dem Stoff, dass die Hauptfigur die ganze Zeit Kritiker der eigenen Heldenreise ist und sagt, ich möchte das nicht, ich glaube da nicht dran, es ist gefährlich, was ihr hier macht mit mir. Aber ich kann auch nicht anders, weil es ja trotzdem ein gerechter Kampf ist. Insofern finde ich, ist Dune eigentlich ein sehr intelligenter, reflektierter Science-Fiction-Stoff. Und diese Neuverfilmung, die da ja auch das voll ausspielen, sozusagen seinen inneren und äußeren Konflikt, ist für mich wirklich absolute Science-Fiction-Spitze. So, diese zwei Filme sind mit das Beste, was ich überhaupt in dem Bereich kenne. Insofern von eurem Kinopodcast Piraten sind der Powerplay. Große Empfehlung, sowohl hinsichtlich der Romantik als auch hinsichtlich der Politik, die da drin steckt. Und da haben wir über den Klimaaspekt noch gar nicht gesprochen, aber das machen wir wann anders, denn diese Episode neigt sich dem verdienten Ende zu und damit dem für mich eigentlich heimlichen Höhepunkt diese Woche, oh Gott. Nämlich dem offiziellen Song zum Buch von Was ihr wollt. Dem Soundtrack der Revolution. Danke, Martin Martin, Samiras Freund, dafür. Vielen Dank, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, ciao.
Mit Mut und Herzen, was ihr wollt, ist der Titel so klar. Es geht um Protest, die Wirkung ist wunderbar. Protestiert, lasst eure Stimmen laut hallen. Glaubt an die Macht der Worte, die uns alle umarmen. Lasst die Welt wissen, was euch bewegt. Mit Friedemanns Buch, das die Wirkung von Protest zeigt.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!